Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt fahren wir fort mit unserer Besprechung von Kapitel 1.3 von Judith Butlers Das Unbehagen der Geschlechter. Christiane und ich sprechen heute unter anderem über Medientheorie und die These von Butler des Körpers als einem Medium sowie über Sprache und sprachliche Repräsentation von Geschlecht. Und zu guter Letzt gehen wir auch noch die Frage an, wie der hegemoniale Diskurs versucht festzulegen, über welche Geschlechter sich sprechen lässt. Viel Spaß bei der Folge. Soll ich mal bei unserem Butler-Text weitermachen?
Ja, bitte.
Denn die ganze Körperlichkeit, die wir gerade hatten, da sagt jetzt Butler, dass der Zwang, von dem Beauvoir schreibt, unter dem die Frau zur Frau wird, der gesellschaftliche Druck, dass der eben nicht vom anatomischen Geschlecht ausgehe, dass Beauvoirs Theorie das anatomische Geschlecht gar nicht brauche, um Gender zu erklären. Es gibt keinen Rückgriff auf den Körper, der nicht schon durch kulturelle Bedeutung interpretiert ist. Das ist im Grunde das, was du gesagt hast. Also, ja, es gibt eine Menstruation, aber welchen Einfluss die auf dein Leben hat, das ist wieder kulturell geprägt, oder?
Ja.
Würdest du das so verstehen?
Ja. So verstehe ich das, ja.
Ja.
Aber vielleicht lass mich noch eine Sache sagen. Aber kulturell geprägt versteht sie halt auch so, dass man in dieser Kultur halt theoretisch die Möglichkeit hat, auszubrechen. Aber die Macht oder die Kraft der Kultur ist so stark, dass es halt in den meisten Fällen nicht möglich ist, ne? Ich meine, man muss auch bedenken, dass Beauvoir ein paar Jahrzehnte vor uns gelebt hat und das vermutlich noch hart anders war,
ne? Ja, Butler sagt, der Körper ist immer ein kultureller Körper und schließt daraus, dass auch schon bei Beauvoir daraus eigentlich folgt, dass Sex schon immer Gender gewesen ist. Ja, es gibt zwar Sex im Sinne von biologische Tatsachen, aber auch die sind eben kulturell überformt.
Ja.
Ich wäre jetzt im zweiten Absatz auf Seite 26. Da konstatiert Butler, die Kontroverse besteht darin, ob der Körper bloß ein passives Medium ist, dem die kulturelle Bedeutung von außen eingeschrieben wird, oder ein Instrument, dessen sich ein Wille eines Individuums selbst bedient und eine Bedeutung aneignet. Der Körper ist in beiden Fällen nur ein Medium oder Instrument, das nur äußerlich mit einer kulturellen Bedeutung verbunden ist. Also wir haben wieder bei dieser ursprünglichen Frage sind wir wieder, Weiblichkeit ist hier ein Attribut. In beiden Fällen, ob der Körper jetzt ein passives Medium ist, dem die Kultur dieses Attribut einschreibt, oder ob es einen Willen eines autonomen Ichs gibt, das sich dieses Attribut aneignet. Keine Eigenschaft des Körpers legt von vornherein fest, welchem Gender er angehört. Die Frage hier lautet, wer macht das Gender, die Gesellschaft oder das Individuum?
Ja, das ist ja eine sehr spannende Frage, ne? Weil ich glaube, es ist halt ein zirkulärer Prozess, ja?
Ich möchte vorher noch einen Exkurs geben in die Medientheorie, weil das war es, was mit dem ich mich in meinem Studium der Kommunikationswissenschaft stark auseinandergesetzt habe. Und da kann ich sagen, dass hier Butler einen weiten Medienbegriff vertritt. Also man kann einmal sagen, Medien sind nur Substrate, die Grundlage für ein Symbolsystem bieten. Dann würde der Körper nicht darunter fallen. Ich komme im nächsten Schritt noch auf den Strukturalismus zurück. Also dann wäre das sondern nur sowas wie zum Beispiel das Blatt Notenpapier, mein Computer oder unser Gespräch hier. Das sind alles, also die Schallwellen, über das unser Gespräch verläuft. Also alles die physikalischen Träger von Symbolsystemen. Das wäre ein enger Medienbegriff, der auch derjenige ist, der in der zeitgenössischen Medientheorie weitgehend angenommen wird. Oder du nimmst einen weiten Medienbegriff an, dann ist ein Medium jegliches Form von physikalischem Substrat, in dem etwas anderes aufgeht, um es ganz weit zu formulieren. Also dann wird das Licht zum Medium des Sehens, das Wasser zum Medium des Schwimmens oder eben der Körper zum Medium des Genders.
Auch der Raum zum Medium von Photonen beispielsweise, es geht so weit.
Das könnte man als, genau, einen weiten Medienbegriff verstehen. Und dann gibt es darüber hinaus eine zweite Dimension, die es hier zu berücksichtigen gibt. Es gab die These der Medienneutralität, berühmtermaßen von Niklas Luhmann vertreten, wonach das Mediatisierte, also die Botschaft in dem Medium, existiert, egal in welchem Medium das realisiert wird. Mhm. Auch das ist etwas, was wir heute so nicht mehr annehmen, sondern wir nehmen so einen Marshall McLuhan Light an. Von Marshall McLuhan ist ja die berühmte plakative Satz, the medium is the message, wonach das Medium das Mediatisierte beeinflusst. Und ich glaube, wir beide beschäftigen uns intensiv mit Filmen und du liest auch extrem viel. Ich brauche dir nicht erzählen, dass man ein Buch nicht eins zu eins in einen Film übersetzen kann, sondern dass eben das verschiedene Medien sind und diese Medien konstituieren das Mediatisierte. Das heißt, zwangsläufig muss man da in irgendeiner Form adaptieren und den Roman anders darstellen in dem anderen Medium. Und jetzt haben wir hier Judith Butler in so einer strukturalistischen Tradition, dass sie sagt, alles in unserer Gesellschaft sind Relationen von Symbolen, die ausgehandelt werden müssen. Mhm. Das heißt, in dem Sinne wird dann auch der Körper wieder zum Medium, weil das Gender ist halt ein Symbol, was diesem physischen Substratkörper eingeschrieben wird. Ja? Mhm. Interessant ist jetzt, dass eben, wenn du das so annimmst und dann eben die aktuellen Debattenstand der Medientheorie zugrunde legst, dann müsstest du halt eigentlich sagen, ja, aber der Körper beeinflusst dann aufgrund seiner Medialität die Botschaft. Das heißt, Gender ist eben doch irgendwie vom Körper geprägt. Während Butler hier eben auf einen ganz anderen Point hinaus will, nämlich, dass Gender als Botschaft sich gegenüber dem physischen Substrat des Körpers neutral verhält. Das finde ich hochspannend, weil ich glaube, das zeigt so ein bisschen die Sackgasse auf, wenn man diese Terminologie weiter verfolgt. Zugleich findet da ja auch irgendeine Form von Symbolisierung statt, aber wir müssten uns überlegen, die Symbolisierung ist wahrscheinlich weniger meine Geschlechtsidentität als die Art und Weise, wie mein Körper durch die Gesellschaft gelesen wird. Verstehst du, was ich meine?
Boah, ich weiß nicht, ob ich dir noch folgen kann, weil ich bin jetzt gerade an dem Gedanken festhängen geblieben, dass du sagtest, wenn man das so nimmt, müsste man annehmen, dass der Körper und die Geschlechtsidentität nicht in Zusammenhang stehen. Das war eine Aussage, die du gerade getroffen hast aufgrund deiner Ausführung. Kannst du das vielleicht nochmal kurz wiederholen?
Wir haben zwei Thesen in der Medientheorie. Das eine ist, dass sich die Botschaft gegenüber dem Medium neutral verhält.
Ja.
Das heißt, in welchem Medium ich meine Botschaft äußere, ist egal, weil es bleibt immer die gleiche Botschaft. Und die Antithese dazu besagt, dass das Medium die Botschaft beeinflusst, dass die Botschaft sich verändert, je nachdem, über welches Medium sie ausgespielt wird. Und ich sagte, letztere ist eigentlich Common Sense heutzutage in der Medientheorie.
Ja.
Das wird eigentlich nicht mehr angezweifelt. Mein Beispiel war, du adaptierst einen Roman, du kannst nicht einfach jede Seite eines Buches eins zu eins verfilmen.
Ja.
Das wird nicht als ein sinnvolles Symbol am Ende erscheinen, sondern du musst es adaptieren, weil eben das Medium Film anderen Gesetzmäßigkeiten gehorcht. Und das heißt, dass das Medium Film die Botschaft zwangsläufig verändern wird. Wenn jetzt Judith Butler sagt, dass der Körper ein Medium ist für die Botschaft Gender, dann vertritt sie die Meinung, dass sich hier das Medium gegenüber dieser Botschaft neutral verhält. Weil das ist ja das, was sie die ganze Zeit sagt. So, es ist egal, welche anatomischen Eigenschaften dein Körper hat. Gender ist in dem Sinne etwas, was obendrauf kulturell geflanscht wird.
So. Ja.
Aber dadurch, dass sie hier halt diesen Begriff Medium verwendet und aus so einer veralteten Vorstellung, was ein Medium ist, kommt, geht das halt nicht auf. Weil wenn sie sagt, der Körper ist ein Medium, dann impliziert das wiederum, dass der Körper doch einen Einfluss darauf hat, welches Gender du hast, weil das Medium eben die Botschaft beeinflusst. Und da würde ich sagen, ich glaube, dass hier halt das Verhältnis komplizierter ist, als Butler es in diesem Text annimmt, und würde sagen, die Botschaft ist, glaube ich, nicht das Gender, sondern die Art und Weise, wie dein Körper gesellschaftlich gelesen wird.
Okay, ich würde jetzt mal über dieses, wie dein Körper gesellschaftlich gelesen wird, nochmal, ich würde davon nochmal kurz weggehen und vielleicht noch auf eine andere Ausprägung kommen wollen, die hier, glaube ich, auch eine Rolle spielt. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir Geschlechtsidentität in der ersten Folge dieser Reihe definiert haben, aber so in etwa so das Geschlecht, das wie ich mich persönlich wahrnehme. So, ich nehme mich als weiblich wahr beispielsweise. So, und jetzt stell dir mal vor, du als Mann und dann stell dir daneben einen Transmann vor. So, ihr habt die gleiche Geschlechtsidentität. Trotzdem, nehmen wir jetzt mal einen Transmann, der noch keine Hormonersatztherapie gemacht hat. So, okay? Trotzdem ist ja die Art und Weise, wie es sich anfühlt, für euch beide ein Mann zu sein, wahrscheinlich dann doch relativ unterschiedlich aufgrund der unterschiedlichen körperlichen Ausstattung. Ne? Das heißt, dieser Transmann wird im Alltag in gewisse Situationen kommen, wo er sich darauf zurückgeworfen fühlt, dass er eben keinen Penis hat oder noch keinen Penis, ne? Oder noch Brüste hat. So. Und das heißt, die Wahrnehmung der Geschlechtsidentität in Abgrenzung zum Körper oder in Relation zum Körper wird ja anders sein. So, und das könnte man ja jetzt mit deiner Symboltheorie wahrscheinlich auch wieder so interpretieren, dass das ein Umstand ist, der dann mit dieser völligen Losgelöstheit vom Medium und der Message nicht zusammenbringbar ist, oder?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das überzeugt mich.
Jetzt ist halt die Frage, meint Butler diese subjektive Wahrnehmung des Geschlechts, wenn Zay von Geschlechtsidentität spricht? Weil da könnte man ja wiederum sagen, ja gut, das ist halt männlich in beiden Fällen.
Ich glaube nicht, dass Zay so weit gedacht hat. Zay ist hier wieder Opfer der eigenen Wortgewaltigkeit geworden. Butler hat hier eine geile Formulierung gefunden und wollte die in den Text einbringen. Und ist eben auch, na, 80er, da wurde die Debatte schon geführt, aber trotzdem, ich habe halt irgendwie 20 Jahre später studiert, wo halt Medientheorie auf einem anderen diskursiven Stand war, als es in den 80ern da wahrscheinlich der Fall war. Und wer weiß, wie tief sie in dieser Debatte steckte. Und deswegen glaube ich nicht, dass Butler da in diesen einen Satz so viel reingelegt hat. Aber also ich finde deine Interpretation trotzdem sehr, sehr schlüssig und sehr nachvollziehbar und damit kann man was anfangen. Würde aber zugleich auch sagen, so, das ist a slippery slope. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht am Ende dann doch wieder in so einer Körperlichkeit landen, wonach Geschlecht eben doch durch Körperlichkeit bestimmt wird, weißt du?
Ja, genau. Also deswegen sage ich ja auch nicht Geschlechtsidentität, sondern subjektive Wahrnehmung des Geschlechts, so, irgendwie so. Da gibt es bestimmt auch einen geilen Begriff dafür, der mir gerade nicht einfällt oder mir einfach nicht geläufig ist. Aber bist du mit diesem Medienexkurs fertig?
Ja.
Okay, weil du hattest ja gerade die Frage gestellt, inwiefern die Geschlechtsidentität gesellschaftlich konstruiert ist oder welche Rolle das Individuum da spielt. Und wir haben das jetzt gerade auf Basis der Körper kurz diskutiert, aber das ist ja generell auch eine total spannende Frage, wenn man an internalisierte Wissensstrukturen oder ne, Stereotype als eine Form von Wissensstruktur denkt. Weil auch wenn jetzt beispielsweise Beauvoir sagt, naja, die Kultur, die ist ja schuld daran, dass Frauen mit ihrem Zyklus darauf zurückgeworfen werden, dass sie Gebärmaschinen sind und diese Rolle müssen sie ja vollführen, das sagt die Gesellschaft so. Das ist ja jetzt nicht so, dass das nur die Männer der Kultur sagen so. Das, ne, also Gesellschaft umfasst ja hier alle Leute und welche Macht im negativen Sinne eben auch von den Frauen oder von allen Geschlechtern dieser Gesellschaft ausgehen. Das finde ich ist auch nochmal eine sehr spannende Frage.
Ja, ich kann da jetzt irgendwie nichts dran ansetzen.
Ja, nee, weil auf diesen Punkt bist du nicht gekommen so. Und ich dachte, der kommt jetzt. Aber das ist halt so der Punkt, über den ich oft nachdenke, weil wenn man auch so in eine gewisse Art von feministischen Debatten guckt, dann werden da manchmal so In-Group-Out-Group-Dynamiken offensichtlich, also dass hier irgendwie die von den Männern und den Frauen die Rede ist und ich das immer schwierig finde, wenn die Frauen sich sozusagen hier ihrer Schuld nicht bewusst sind, also Schuld jetzt auch wieder in Anführungsstrichen, ne? Aber das ist halt diese internalisierten Stereotype darüber, wie Männer und Frauen zu sein haben. Das ist ja nichts, wo Männer jetzt aktiv die ganze Zeit arbeiten und Frauen die ganze Zeit aktiv dagegen arbeiten, sondern davon ist halt jeder irgendwie betroffen, weil jeder in dieser Gesellschaft lebt. Genauso wie jeder von internalisierte Rassismen hat. So, das ist ja was Ähnliches. So. Und deswegen meinte ich vorhin, das ist irgendwie so ein zirkulärer Zusammenhang vermutlich, dass man nicht Gesellschaft und Individuum trennen kann, weil die Gesellschaft aus Individuen besteht.
Ja, wobei, also ich käme da immer tatsächlich eher von so einem systematischen Ansatz und bin sehr vorsichtig darin, irgendwie Individuen irgendwie böse Handlungen zuzuschreiben oder so. Klar, das gibt es auch. Es gibt hier den, wie heißt der komische Heini Tate, der da in Rumänien hockt und seinen Frauenschlepperring hat und jetzt irgendwie vor Gericht sitzt und weißt du, was ich meine?
Ja, das ist ja genau mein Punkt, dass man nicht Individuen oder Gruppen von Individuen die Schuld für irgendwas geben kann, sondern wir sind alle in dieser Kultur groß geworden und sozialisiert.
Das alles meine ich. Also es gibt sicherlich einzelne sehr böse Individuen, die ich nicht von ihrer Schuld freisprechen würde. Wie heißt er denn? Andrew Tate?
Ich glaube.
Wie diesen schrecklichen Maskulisten, der einfach moralisch verwerfliche Dinge getan hat. Aber darüber hinaus gibt es halt immer noch auch systemische Diskriminierung und die, der wir alle unterworfen sind und die wir auch nicht irgendwie mit bösen Intentionen betreiben, aber die trotzdem, weil wir Teil dieses Systems sind, wir daran teilnehmen und uns dessen gewahr werden müssen.
Genau.
Ja. Ja, da bin ich mit dir auf einer Wellenlänge.
Sehr schön.
Hier müssen wir den großen Bogen zurückschlagen, denn Butler sagt, also wenn wir wieder zurückgehen auf diese Ausgangsfrage, ist denn jetzt Geschlecht so nur ein Attribut, was mir zugeordnet wird, oder macht es mein Wesen aus? Dann sagt Butler, man kann dem Körper keine Existenz zusprechen, die der Markierung des Geschlechts vorherginge. Du kannst Körper nicht beschreiben, ohne eine Geschlechtszuschreibung vorzunehmen. Das finde ich sehr interessant, weil das etwas ist, was auf indoeuropäische Sprachen zutrifft. Und zwar Kypra Gümüşay beschreibt in Sprache und Sein eine Sprache, ich habe leider vergessen, welche Sprache es ist, in der das nicht der Fall ist, sondern in der Menschen erst einmal ohne Geschlechtsidentität beschrieben werden und Geschlechtsidentität immer etwas ist, was erst in einem weiteren Schritt, wenn man explizit darüber sprechen möchte, hinzukommt. Und das ist ja also ist wieder so Wasser auf meine Mühlen, dass der Wichtigkeit der Sprache, dass die eben unser Denken prägt. Und wenn dann eben, ich persönlich kann das auch nicht, irgendwie mehr menschliche Körper denken, ohne eine Geschlechtszuschreibung vorzunehmen. Selbst wenn ich gelernt habe, diese Geschlechtszuschreibung vom anatomischen oder biologischen Gegebenheiten loszulösen. Trotzdem ist es nicht möglich, gar keine vorzunehmen. Und dass das halt tief in unserer Sprache verwurzelt ist, das finde ich spannend.
Das finde ich auch spannend, aber ich glaube, es gibt ja schon auch Bemühungen, diesen Zusammenhang weicher zu machen, ne? Indem man eben nicht spricht von Männern und Frauen, sondern Menschen mit Uterus und Menschen mit Penis zum Beispiel, wo ja dann implizit drinsteckt, dass es eben nicht Frauen und Männer sind. Oder sein müssen, ne, über die man spricht.
Ja, also es ist auch der, ich muss ja immer in Anführungszeichen sprechen, weil ich bin auch nicht in dem aktuellsten Stand der Debatte, aber meines Wissens nach ist es der aktuelle Stand der linguistischen Forschung, dass die Sprache unser Denken beeinflusst, aber das eben kein Determinismus ist, sondern du kannst da ausbrechen, du kannst Dinge denken, die nicht immer schon automatisch in deiner Sprache repräsentiert sind, aber du kannst das trotzdem lernen, in deinem Geist zu repräsentieren. Aber trotzdem ist halt da Sprache wieder ein Medium, die deine Art zu denken massiv beeinflusst.
Auf jeden Fall. Und ich, also ne, auch wenn man jetzt von Personen mit Uterus und Personen mit Penis spricht, dann hast du ja trotzdem immer noch die Binarität da drin. Es gibt diese zwei Möglichkeiten und wie dann die Geschlechtsidentität obendrauf kommt oder sich daraus ergibt, wie auch immer, das ist ja die große Fragestellung, das ist dann nochmal eine andere Sache. Aber du kannst ja eigentlich, ich unterstelle dir mal, dass du das nicht kannst, weil ich kann das auch nicht, ich kann mir jetzt nicht den nicht-binären Körper vorstellen. Ne? Und das zeigt sich dann auch in ganz schönen kulturellen Ausprägungen. Ich musste da zum Beispiel an Cyberpunk mal wieder denken. Darf ich da ein Beispiel bringen?
Ja, bitte.
Also, wenn man sich diese Aussage vor Augen führt, dass der Körper als Wort oder als Konzept auch nur ein Konstrukt ist, weil er eben nicht unabhängig von der geschlechtlichen Ausprägung gedacht werden kann, da musste ich dann automatisch an diesen Charakterdesigner in Cyberpunk 2077 denken. Mhm. Weil, was die gemacht haben beim Charakterdesigner in Cyberpunk ist, dass du nicht das Geschlecht auswählst, also nicht, ich möchte eine weibliche oder männliche Person spielen, sondern du wählst einen Körpertyp aus. Und dieser Körpertyp ist determiniert beispielsweise durch breite Schultern, durch eine flache Brust und durch muskulöse Beine, sprich ein eher maskuliner Körpertyp, und ein eher weiblicher oder femininer Körpertyp, sprich eine Busen und weibliche Taille und so weiter. Und was man aber, was nicht daran fest gekoppelt ist, ist das primäre Geschlechtsorgan. Das heißt, du kannst einen, in Anführungsstrichen, femininen Körpertyp wählen, aber da einen Penis dran packen. So. Und so kannst du dir dann sozusagen in Anführungsstrichen Transpersonen basteln. Das Ding ist aber, dass die Stimme immer an die an den sogenannten Körpertyp gebunden ist. Das heißt, selbst wenn du irgendwie eine Transfrau dir dort zusammenstellst, sprich eine Person mit einem mit Brüsten und ja eher femininen, weicheren Körperform, aber mit Penis, dann hat die immer eine weibliche oder feminine Stimme. Und das wurde, also das wurde tatsächlich relativ ausufernd diskutiert, wie ich das so mitbekommen habe. Es gab Personen auch aus der Trans-Community, die das gut fanden, aber auch Personen, die gesagt haben, na, das ist aber auch schon irgendwie immer noch zu kurz gedacht, weil wie zeichnet sich denn darin beispielsweise Nicht-Binarität ab? Und das fand ich irgendwie ein ganz schönes, anschauliches Beispiel dafür, dass selbst wenn wir versuchen, aus dieser Binarität auszubrechen, gelingt das einfach nicht so richtig. Oder wenn du dir geschlechtsneutrale Emojis anguckst, ja wow, dann ist es eine Mischung aus männlich und weiblich. Aber wahrscheinlich läuft es dann letztendlich immer darauf hinaus, weil wir das gar nicht anders denken können.
Das ist sehr schön, weil da schließt ja jetzt Judith Butler auch direkt dran an, am Ende von Seite 26 und am Anfang von Seite 27, dass Day schreibt, der Diskurs legt dabei fest, was überhaupt verhandelbar ist als Geschlechtsidentität, und die Schranken der Diskursanalyse legen die vorstellbaren und realisierbaren Konfigurationen der Geschlechtsidentität fest. Also das heißt, nur worüber in der Gesellschaft überhaupt gesprochen wird und gesprochen werden darf, lässt sich als Geschlechtsidentität annehmen. Das heißt, ich kann gar keine Geschlechtsidentität mir vorstellen, die nicht schon irgendwo im diskursiven Raum besteht. Und dazu kommt, was ich sehr spannend finde, dass ja Diskurs kein wertneutraler Begriff ist, sondern Diskurs, wie Butler es versteht, in einer Tradition von Michel Foucault, ist immer ein mit Machtinteressen durchwobene Geschichte. Und ich finde, das sehen wir gerade massiv in dem Kulturkampf, der von konservativer Seite hier stattfindet, wenn da eben mit beispielsweise Begriffen wie Genderwahn argumentiert wird, oder ist jetzt irgendwie am Freitag lästerte ich auf TikTok über einen Artikel, wo sich darüber besorgt geäußert wurde, dass immer mehr Kinder sich als Tiere identifizieren würden. Übrigens haben Kinder schon immer gemacht. Auch ich habe mich als Kind irgendwie, man nennt es Spielen, aber anyway. Also da wird eben machtvoll versucht, diskursiv abzublocken, welche Gender akzeptabel sind und welche nicht. Ja. Das heißt, da wird versucht, eben die an der Binarität festzuhalten, und andere Gender werden als Genderwahn beispielsweise bezeichnet, um ihnen jegliche Legitimität, jegliche Vernunft abzusprechen und sie so zu etwas Unsagbarem machen. Und wenn wir da Judith Butler folgen, damit schließen wir dann überhaupt aus, dass sich auch Menschen als so etwas identifizieren. Oder wir verringern zumindest die Chance, dass Menschen in der Lage sind, sich als solches zu identifizieren, wenn der Diskurs verhindert, dass wir überhaupt darüber reden.
Das ist ja genau spiegelbildlich zu dem, was die Konservativen sagen, dass es jetzt irgendwie ein Trend sei, trans zu sein. Ne? Das ist ja kein Trend, sondern die Leute haben entdeckt, dass es eine Sprache gibt für das, was sie empfinden. So, und natürlich, das ist ja dann ein ganz logischer Schritt, dass mehr Leute dann eben auch zu der Schlussfolgerung kommen, dass das die Geschlechtsidentität ist, die genau das trifft, was sie sind. Ich wollte nur kurz einen kleinen Disclaimer machen, wenn ich vorhin davon geredet habe, dass man in diesem Spiel Penisse an Figuren dran bastelt, dann war das nicht despektierlich gemeint, sondern das hat einfach mein Empfinden dieses Prozesses, dieser Zusammenstellung des Charakters am besten getroffen, weil es ist halt so, du wählst eine Penisgröße aus und dann erscheint die dort, ne? Also ich möchte das nicht missgedeutet haben, was ich hier sage.
Alles gut, glaube ich.
Gut.
Ich hoffe, da draußen die Leute nehmen dir das auch nicht übel.
Na gut.
Ha, Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. Ich denke, hier ist ein guter Punkt, um für heute Schluss zu machen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt Christiane Attig und mir unter dem Handle Privatsprache mal auf irgendeinem dieser vielen Social Networks, zum Beispiel Mastodon, TikTok oder Instagram. Ihr könnt diesem Podcast auf Spotify folgen und ihn überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ich danke euch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt.